Sobald eine Signa-Immobilie verkauft wird, erwachsen daraus Steuerforderungen, die man dann nicht mehr so einfach innerhalb des Firmengeflechts hin und her schieben kann.
Und da soll eine ganze Menge zusammenkommen, wie wir in den letzten Monaten aus dem Umfeld der Signa erfahren haben. Wie viel es am Ende sein wird, wissen wir natürlich erst, wenn das alles verkauft ist.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. René Benko, Staffel 2. Willkommen zurück zur größten Pleite der Zweiten Republik.
Außer Spesen nichts gewesen. Wenn man ein bisschen zynisch sein möchte, dann könnte man die Signa-Pleite auch so zusammenfassen. Das waren über 1000 Gesellschaften, das das Firmenkonglomerat umfasst hat, das René Benko aufgebaut hat. Wir haben in den vergangenen 4 Folgen sehr viel über Benko gesprochen, über die Gründe, warum er jetzt in Haft sitzt, über seine Familienstiftung. Hören Sie das unbedingt nach, wenn Sie das noch nicht getan haben. Heute aber sprechen wir in der aktuellen Folge über ein anderes Thema, nämlich über die Signa-Pleite. Mit über 12 Milliarden Euro ist das immerhin die allergrößte Firmenpleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte, zumindest in der Zweiten Republik. Und im vergangenen Jahr, also seit unserer ersten Staffel, hat sich schon so einiges getan. Nur Geld ist noch nicht so viel da oder zumindest noch nicht so viel, wie das die Gläubiger gerne hätten, die ja eben Milliarden in das Signa versenkt haben. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nicht zu fassen, dem Investigativ-Podcast von Profil. Mein Name ist Marina Deltschewa, ich leite das Wirtschaftsressort von Profil. In den vergangenen 4 Wochen haben Sie schon unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer und unseren Chefreporter Stefan Melicher gehört. Heute haben wir ein Gastspiel von unserem geschätzten Kollegen, dem Herrn Julian Kern. Hi Julian.
Hallo Marina.
Julian, du warst ja vor kurzem auf Dienstreise in Sirmione am Gardasee. Was hast du uns denn da eigentlich mitgebracht aus Sirmione?
Ja, ich habe ganz viele Fotos aus Sirmione mitgebracht und zwar von der Villa Ansaldi. In der letzten Folge ging es ja schon ganz kurz um das Anwesen am Gardasee. Es soll über zwischengeschaltete Firmen zum Umfeld der Aruralstiftung gehört haben, einem von mehreren Stiftungsvehikeln im Benko-Umfeld. Und es soll auch zu einem von René Benkos Lieblingsplätzchen gehört haben. Zumindest wird uns das von ehemaligen Mitarbeitern so erzählt. Und auch in zahlreichen Unterlagen und Akten ist die Rede von der Villa Ansaldi und dass sie als Benkos Italien-Residenz galt. Und auf dem Postkasten steht bis heute noch sein Name.
Ja, nur sitzt Benko seit 6 Monaten in U-Haft, also ist er dort, wo sein Name steht, jetzt vielleicht nicht anzutreffen.
Genau, eher nicht mehr. Ich war Anfang Juli dort, als das Inventar der Villa versteigert wurde und im Zuge dessen die Tore für uns Journalistinnen und Journalisten ausnahmsweise geöffnet wurden. Sonst war das ganze Signa-Reich ja eher scheu bei Medienvertretern. Und schau mal, ich habe ganz viele Fotos gemacht. Hier sieht man zum Beispiel den hauseigenen Hubschrauberlandeplatz. An einer Stelle bröckelt der Asphalt schon ein wenig. Und hier ist der Outdoor-Pool. Der befindet sich zwischen der Villa und dem Gardasee. Da ist aber auch kein Wasser mehr drinnen und es sieht nicht so aus, als hätte den jemand sauber gemacht in den vergangenen Monaten. Hier ist ein Foto vom Wohnzimmer. Das ist eigentlich ganz luxuriös. An manchen Stellen hat es für mich ein bisschen sehr aufgetragen gewirkt. Aber das passt doch irgendwie zum Lebensstil der Benkos, also zumindest bis zur Pleite. Ich habe bei der Versteigerung übrigens nicht mitgeboten. 12.000 Euro aufwärts für ein Gästebuch geht sich für mich nicht aus. Wir durften das zwar weder filmen noch abfotografieren, mit Ausnahme von den 3 Seiten, die man aus dem Internet kennt. Aber durchgeblättert haben wir die gut 70 Seiten natürlich schon.
Oh, und? Wer war da aller?
Ja, seit 2009 sind da wirklich viele nationale und international bekannte Personen zu Gast gewesen. Die Villa soll ja schon seit den Nullerjahren zu Benko und dem Signa-Umfeld gehört haben. Schau, da hat sich Tina Turner im Jahr 2012 eingetragen. Alfred Gusenbauer, der Ex-Kanzler und Signa-Aufsichtsrat, war da. Niki Lauda und Silvio Berlusconi waren da offenbar auch zu Gast. Und auch die Familie Tönnies, das sind die Besitzer vom größten deutschen Fleischverarbeitungskonzern, die war auch da. Heute wissen wir, dass die ziemlich viel Geld in das Signa versenkt haben.
Ja, damals sind die Reichen und die Mächtigen alle noch zu René Benko gepilgert. Der Grund, warum wir jetzt so lange über die Villa gesprochen haben, ist, weil diese Auktion irgendwie auch sehr exemplarisch für diese Pleite ist, also für die Signa-Pleite. Benko ist ja als Privatunternehmer insolvent, aber daneben gibt es ja dieses Signa-Konglomerat, das Ende 2023 eine Gesellschaft nach der anderen in die Insolvenz geschlittert ist. Jedenfalls beauftragt hat die Versteigerung des Hausrats die Signa Holding. Und das war sozusagen die Dachgesellschaft der Gruppe. Ihr gehört das Haus zwar nicht, das ist auch so eine Eigenart von Signa, wem was gehört, wer was nutzt und wer dafür zahlt, sind mitunter ganz unterschiedliche Dinge. Aber die Signa Holding hatte vor der Pleite ein paar Räume quasi als Büroräumlichkeiten dort gemietet. Laut dem letzt verfügbaren Mietvertrag oder dem uns letzt bekannten waren das so 20.000 Euro pro Monat, die die Signa Holding dafür bezahlt hat. Und diese Villa Ansaldi galt auch offiziell als Italien-Repräsentant der Signa. Und tatsächlich wurden offenbar dort auch sehr viele Geschäfte abgewickelt. Es gab Geschäftstreffen und, und. Und weil die Signa auch allerlei Investitionen und Anschaffungen an diesem Haus bezahlt hat, also Haus, es ist ein kleines Schlösschen am Gardasee, jedenfalls, weil das die Signa bezahlt hat, gehört ihr jetzt auch das Inventar und deshalb darf sie es überhaupt versteigern. Und was da zusammenkommt, soll in die Gläubigermasse. Also das bekommen dann all jene, die bei der Signa Holding noch sehr, sehr viele offene Rechnungen haben.
Genau, sehr viel Masse ist bei der Signa Holding aber nicht wirklich übrig geblieben nach der Pleite. Sie kann jetzt also im Grunde Markenrechte und Hausrat versteigern und vielleicht noch über die eine oder andere Klage gegen Vorstände oder Aufsichtsräte oder andere Gesellschaften Geld einfordern. Im Grunde bestand das Vermögen der Gesellschaft aus ihren Beteiligungen an den anderen Signa-Firmen unter ihr. Die hatten in ihren Immobilienportfolios wiederum einerseits diese bekannten und schönen Bauten in Österreich, in Deutschland oder in Italien. Das Goldene Quartier am Wiener Graben, das Luxushotel Bauer in Venedig, das Park Hyatt in Wien, das KDW in Berlin, aber auch nicht ganz so üppige Bauten wie Apartments oder Bürogebäude in Wien, in München und, und. Dann hatte Signa noch eine eigene Handelssparte, zu der zählte Kicker Leiner. In Deutschland hat Signa die Galeria Karstadt Kaufhof gekauft, den Globus in der Schweiz, die Kaufhauskette Selfridges in Großbritannien, also allerhand Gebäude und Geschäfte, die sich schon sehen lassen können.
Ja, das stimmt. Die hat Signa ja auch in vielen, vielen Investorenpräsentationen immer gern hergezeigt. Wir haben seit der Pleite uns nicht nur durch die Ermittlungsberichte gewühlt, sondern auch in zahlreichen solchen Prospekten, heißt das. Also Prospekt mutet jetzt an, das wären so kleine Broschürchen. Tatsächlich sind das aber mitunter wirklich mehrere hundert Seiten lange Dokumente, die ganz detailliert Auskunft geben über die eigene Leistungsschau. Und da steht sehr detailliert drin, welche Vorhaben die Signa hat. Da sind die Werte der Liegenschaften aufgezeichnet. Mit dem Wert hat man ja fast schon ein bisschen angegeben. Und tatsächlich war die Signa-Gruppe zu ihren Hochzeiten, also da, als es noch am besten lief, so rund um die 20er Jahre, mit über 20 Milliarden Euro bewertet. Alles übrigens von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern geprüft, testiert, Stempel drauf, alles super. Nach der Pleite sind allein bei den drei größten Signas, das sind eben wie gesagt die Signa Holding, die Dachgesellschaft, die Luxussparte der Signa, die Signa Prime und der Immobilienentwickler, die Signa Development, plötzlich fast 11 Milliarden Euro an Passiva übrig geblieben. Wo ist das Geld hin? Also 20 Milliarden können sich ja nicht so einfach in Luft auflösen, oder?
Naja, da gibt es jetzt mehrere Aspekte. Der eine ist, die Gebäude sind ja physisch noch da. Natürlich, in einer Insolvenz verlieren die ihren Wert, aber das heißt nicht, dass sie wertlos sind, ganz und gar nicht eigentlich. Die wurden schon oder werden jetzt nach und nach verkauft und mit dem Verkaufserlös werden die Bankkredite und die Gläubiger bedient. Also wird noch ein bisschen was zusammenkommen. Das Park Hyatt in Wien etwa steht ja seit März zum Verkauf. Das soll 350 Millionen Euro einbringen.
Ui, dazu hatten wir eine lustige Geschichte zum Park Hyatt. Und die steht auch sehr exemplarisch für alle diese doch eigenartigen Verflechtungen in diesem Signa-Reich. Wir haben ja in der letzten Folge einiges über die Benko-Stiftungen und über Benkos Mutter gehört, die da eine sehr interessante Rolle einnimmt und so die Wächterin des Familienschatzes ist ein bisschen. Das Gebäude des Park Hyatt gehört durchgerechnet, also über Zwischengesellschaften, der insolventen Signa Prime. In dieser Signa Prime waren die schönsten Bauten gebündelt. Das Park Hyatt, das Goldene Quartier, KDW und so. Also alles, was sich sehen lassen kann, war dort. So, das Gebäude gehört also der Signa. Die Gesellschaft aber, die das Hotel darin betreibt, also den ganzen Betrieb managt, gehört durchgerechnet zur Sphäre der Laure Privatstiftung. Solche Verflechtungen zwischen Stiftungen und Signa sind, wie gesagt, üblich in diesem Komplex und die machen die Verwertung aber auch besonders schwierig, weil, wenn jemand eine Liegenschaft kaufen will, hält dann unter Umständen auch irgendeine Gesellschaft der Laura Stiftung, die wiederum zur Familie Benko gehört, irgendwelche Anteile oder hat einen Mietvertrag dort oder sonst was.
Genau wie das beim Park Hyatt war. Da steht übrigens auf einem Platz in Wien, der am Hof heißt. Das ist gut zu wissen, um nachher die Firmennamen zu verstehen. Also, zum Park Hyatt wissen wir aus dem Verkaufsprospekt, der an sehr exklusive potenzielle Käufer adressiert war, Folgendes. Damit es nicht zu kompliziert wird. Die eine am Hof Betreibergesellschaft gehört über eine Zwischenfirma, teilweise der Laura Privatstiftung. Geschäftsführer ist ein langjähriger, enger Vertrauter René Benkos und bezahlt an die andere am Hof Immobiliengesellschaft Miete. Die gehört aber der Signa. Der Mietvertrag soll übrigens bis 2041 abgeschlossen worden sein. Mit der Immobilie werden jetzt auch quasi die Mietverträge mitverkauft. Ein potenzieller Käufer muss sich also im Verkaufsprozess auch mit den Mietern einigen, wie es mit dem Mietvertrag weitergeht, ob er weitergeführt wird, abgeändert oder gekündigt wird und unter welchen Bedingungen. Das wäre dann ein langjähriger Benko-Mann, der eine Gesellschaft vertritt mit Anbindungen an eine Benko-Stiftung. René Benko selbst ist zwar nicht offiziell Begünstigter der Laura Privatstiftung, aber bekanntlich seine Mutter. Und die war ja in der Vergangenheit immer wieder sehr großzügig gegenüber ihrem Sohn. Dass die Stiftung direkt in die Hyatt-Verhandlungen eingreifen kann, ist aber eher nicht mehr zu erwarten. Weil die Zwischenfirma, die die Muttergesellschaft dieser Park Hyatt Betreibergesellschaft ist, mittlerweile auch Insolvenz angemeldet hat. Und jetzt sind die Masseverwalter wohl ganz froh, dass sie die Verflechtungen nur unter sich ausmachen müssen.
Ja, stimmt. Wobei das auch nicht ganz einfach ist, was man so hört. Aber das war jetzt tatsächlich sehr kompliziert. Wir erzählen das, weil sich ähnliche Konstruktionen wie ein Muster durch die gesamte Verwertung der Signa ziehen. An etlichen Immobilien in Deutschland zum Beispiel sind kleine Gesellschaften, die letzten Endes Verbindungen zur Laura-Stiftung haben, als sogenannte Grunderwerbsteuerblocker zugeschaltet. Das heißt, sie halten zum Beispiel 10% an einer Liegenschaft und so hat man einfach jahrelang Steuern gespart, weil die Steuer, so einfach wie möglich gesagt, nicht anfällt, wenn mehrere Firmen substanzielle Anteile an einer Immobilie kaufen und nicht ein kompletter Erwerb durch einen einzigen Käufer stattfindet. Das ist alles übrigens ganz normal und legal in der Branche und solche Beteiligungen sind durchaus üblich, nicht nur bei der Signa, sondern auch in anderen Immobilienfirmen. Im Konkursfall wird es dann aber ziemlich mühsam, das alles zu entflechten und für die potenziellen Käufer bleibt da immer auch ein kleines Restrisiko übrig. Man muss aufpassen, dass man nicht plötzlich die Grunderwerbsteuer auslöst und dann sehr, sehr hohe Steuern nachzahlen muss. Und all das drückt jetzt natürlich auch den Preis der Liegenschaften, wenn das der Fall ist.
Apropos Preis, wir haben ja vorhin gesagt, dass die Signa zu ihrer Hochzeit mit über 20 Milliarden Euro bewertet war. Das war vor allem der Wert der Gebäude. Wie hoch aber irgendwann eine Immobilie bewertet wird, sagt noch nicht so viel über ihren heutigen Wert aus. Und das trifft vor allem auf die Signa zu. In der ersten Staffel haben wir ziemlich genau nachgezeichnet, wie jahrelang über sehr hohe Mieten auch der Wert der Gebäude massiv in die Höhe getrieben wurde. Also Daumen mal Pi, das gilt so als Faustregel in der Branche, der Kaufpreis für eine Immobilie, also ihr Wert, beträgt rund die 20-fache Jahresmiete. Je höher die Jahresmiete, desto höher der Immobilienwert.
Genau. Und Signa hat teilweise schon recht hohe, sagen wir nicht astronomische Mieten für ihre Gebäude verlangt. Und weil dort auch oft die eigenen Handelsgesellschaften eingemietet waren, hat man diese hohen Mieten auch einfach bezahlt und bekommen. So, jetzt wurden aber nach der Pleite, und das wissen wir aus den vielen Sanierungsberichten der Signa Prime, der Signa Development und so weiter, viele dieser Mietverträge neu verhandelt, manche sind ausgelaufen und siehe da, die Bewertungen purzeln ein bisschen dahin. Der Immobilienmarkt ist sowieso ziemlich angespannt. Viele Gewerbeimmobilien haben an Wert verloren. Aber bei Signa dürfte das jetzt derzeit besonders deutlich geworden sein, der Wertverlust. Zumindest hören wir das so ein bisschen aus dem Umfeld der Sanierer und allen, die sich da in die Sanierung und Verwertung eingelesen haben, auch aus Investorenseite. In den Sanierungsberichten ist das immer wieder ein Thema, dass die letzten Bewertungen der Immobilie sowohl nicht halten, dass fraglich ist, wie viel noch übrig bleibt, wie viel man dafür erzielen kann und, und.
Es sind aber nicht nur die Bewertungen das Problem. Bei der Signa-Pleite geht es am Ende um gut 110 Immobilien. Das ist die Masse, die man jetzt noch zu Geld machen kann, um die Gläubiger auszubezahlen. Also neben Türmatten, Gästebüchern, bestickten Servietten oder Gartenliegen. Aber die werfen ja auch nicht so viel ab. Und keine einzige davon ist unbelehnt. Also keine einzige. Das heißt, dass all diese rund 110 Objekte mit Schulden oder Sicherheiten belastet sind. Das hatte der ehemalige Sanierungsvorstand des Signa Development bei uns im Interview einmal erklärt. Das heißt jetzt, wenn die Immobilien irgendwann einmal verkauft sind, müssen zuerst noch die grundbuchlich gesicherten Kredite zurückbezahlt werden. Vielleicht gibt es ja sonstige Haftungen oder Forderungen. Und die Frage ist dann, wie viel überhaupt noch für die anderen Gläubiger überbleibt. Die Signa hatte zum Beispiel das schöne Gebäude, in dem der Verfassungsgerichtshof residiert, auf der Wiener Freiung verkauft. In den Signa Büchern stand das Gebäude zuletzt mit 160 Millionen Euro drin, das Pfandrecht betrug 120 Millionen. Ein Kaufpreis wurde uns offiziell zwar nie bestätigt, deshalb nennen wir ihn jetzt auch nicht, aber er soll unter der Signa Bewertung gelegen sein. Und da ist schon die Frage, wie viel am Ende übrig bleibt bei den ganzen Deals.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben erst kürzlich für den Podcast so ein bisschen zusammengesucht, wie viel denn so seit der Signa-Pleite zusammengekommen ist an Geld. Und naja, was soll ich sagen, die Ausbeute ist angesichts dieser ganz hohen Bewertung und dieses Milliardenkonzerns, der die Signa mal war, eher mager. Nicht nur vor dem Hintergrund dieser hohen Bewertungen von damals, sondern vor allem vor dem Hintergrund der massiven Schulden, die da übrig geblieben sind. Auf dem Massekonto der Signa Holding liegen zum Beispiel nicht ganz 12 Millionen Euro, laut dem letzten Bericht. Schau mal, für die Marke Signa hat irgendjemand 55.000 Euro bezahlt. Das hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Also das dürfte der Markenwert gewesen sein. Ich bin schon gespannt, ob da jemand aufpoppt unter neuem Namen. Wer weiß. Die Signa Development hat derzeit so 8 Millionen Euro. Und im letzten Insolvenzbericht der Signa Prime ist zu lesen, ich zitiere jetzt wörtlich draus, bislang konnten zugunsten der Insolvenzmasse ein Nettozufluss in Höhe von Euro 26,75 Millionen vereinnahmt werden. Nicht ganz 27 Millionen also. Das ist jetzt nicht nichts, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber gemessen an den Milliarden Euro schweren Forderungen ist das jetzt auch nicht gerade viel.
Gehen wir mal ein Stück zurück in die Vergangenheit. Wir haben schon die Finanzprokuratur angesprochen, die hat im vergangenen Jahr ein Verfahren eingeleitet und das auch gewonnen. Das führt jetzt dazu, dass die Masse Verwalter und Investoren den Herrn Peschorn wohl insgeheim verfluchen. Wolfgang Peschorn, das ist der Präsident der Finanzprokuratur, die ihrerseits so etwas wie die Anwältin oder Beraterin der Republik in rechtlichen Angelegenheiten ist.
Also mir gegenüber hat ihn niemand verflucht, aber es ist auch niemand glücklich mit der Wendung, die die Signa-Pleite vor ungefähr einem Jahr genommen hat. Weißt du warum?
Ja, ich glaube schon. Es ist ja so, die Signa wollte sich ja ganz ursprünglich in Eigenverwaltung sanieren. Als unsere erste Podcast-Staffel über Rene Benko ausgestrahlt wurde, war die Signa-Insolvenz dann eine Art Treuhandsanierung. Bei dem Konstrukt hätten die Gläubiger das Restvermögen quasi treuhändisch bekommen und damit den Erlös aus der Verwertung über die nächsten Jahre. Also alles eher schön langsam und peu à peu. Und dann kam eine Rekursklage.
Genau. Im Frühling 2024, also im vergangenen Jahr, hat die Finanzprokuratur, die Anwältin der Republik, einen Rekurs, das ist ein Rechtsmittel, gegen die Bestätigung des Sanierungsplans durch das Handelsgericht eingelegt. Das jetzt mal ganz formal richtig ausgesprochen zu sagen. Im Endeffekt war die Finanzprokuratur mit dem von den anderen Gläubigern angenommenen Sanierungsplan nicht ganz einverstanden. Der Chef der Finanzprokuratur, also der Herr Pischon, hatte anders als die anderen Gläubiger diesem Sanierungsplan davor nicht zugestimmt. War gegen eine Treuhandsanierung der Signa Prime und Signa Development, also jenen Gesellschaften, wo das allermeiste Immobilienvermögen drinsteckt über diverse Projektgesellschaften, da wo eigentlich noch am meisten Masse zu holen ist. Möglich war die Klage, weil die Republik wegen damals offener Steuerforderungen quasi zur Partei in dieser ganzen Sanierung wurde oder in der Insolvenz. Und bei einem Teil der offenen Forderungen hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich keine Steuerforderungen gegenüber der Signa gab, sondern dass die womöglich eine Gutschrift hatten. Aber das ist für die Rekursklage ehrlich gesagt nicht so von Bedeutung.
Genau, und dann folgte letztes Jahr der Paukenschlag und das Oberlandesgericht urteilte im Juli, ich zitiere auch wörtlich, ausgehend von den Berichten der Insolvenzverwalterin ist das Oberlandesgericht Wien zu einem anderen Ergebnis gekommen als das Handelsgericht Wien und hält die Erfüllung des Sanierungsplans aktuell für offensichtlich nicht möglich. Signa legte Berufung ein. Aber auch der oberste Gerichtshof gab der Finanzprokuratur Recht. So, und damit wurde die Signa zum Konkursfall. Keine Eigenverwaltung, keine Treuhandlösung. Alles wird zügig verwertet und aus dem Haus.
Ja, das wäre jetzt ein schöner Schlusssatz, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen anzumerken. Das wäre im Sanierungsfall ja ehrlich gesagt wohl nicht so viel anders verlaufen. Es war recht schnell klar, dass eine Signa nach einer Sanierung oder Verwertung so in der Form wohl nicht mehr wieder auferstehen wird, wie ein Phönix aus der Asche oder was auch immer. Es gibt aber einen kleinen Unterschied, der uns Steuerzahler und Steuerzahlerinnen jetzt zu einer Art Zufallsgewinner der Signa-Pleite macht. Was so auch keiner gedacht hätte, weil die erste Frage dann immer ist, was ist der Schaden für die Steuerzahler? Wir erklären das jetzt wieder ein bisschen technisch, aber so einfach wie möglich. Also anders als bei der vorher anvisierten Treuhandsanierung wurden beim Konkurs die Steuergruppen der beiden werthaltigen Signas aufgelöst. Was heißt das? Das bedeutet im Grunde, dass Gewinne und Verluste der einzelnen Töchter und der darunterliegenden Projektgesellschaften nicht mehr steuermindernd anderswo anfallende Verluste aufgerechnet werden können. Und das wiederum könnte dem österreichischen und dem deutschen Fiskus, weil viele Liegenschaften ja in Deutschland sind, ziemlich viel Geld bescheren. Denn sobald eine Signa-Immobilie verkauft wird, erwachsen daraus Steuerforderungen, die man dann nicht mehr so einfach innerhalb des Firmengeflechts hin und her schieben kann.
Und da soll eine ganze Menge zusammenkommen, wie wir in den letzten Monaten aus dem Umfeld der Signa erfahren haben. Wie viel es am Ende sein wird, wissen wir natürlich erst, wenn das alles verkauft ist. Aber man rechnet oder man fürchtet, je nachdem, wen man da fragt, mit gut 250 Millionen Euro oder zumindest mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.
Für die Steuerzahler übrigens. Irgendwie skurril, oder? Die Republik verdient jetzt auch ein bisschen was an der größten Pleite der Zweiten Republik. Also für die Gläubiger ist das schlecht, fürs Budgetloch nicht ganz so. Wobei, das werden dort wahrscheinlich leider auch Peanuts sein. Allerdings, in der Vergangenheit war es schon so, dass dieses Signa-Milliarden-Imperium bis in die Faser steueroptimiert war, alles ganz legal. Für den Staat war das tatsächlich eher unbefriedigend und jetzt kommt halt eben was herein. Ich glaube, wir beenden jetzt diese Folge mit diesen Aussichten. Das war's von uns. Nächste Woche kommt eine neue Folge von Nicht zu fassen. Da geht es um das, was künftig noch in den Signa-Ermittlungen passieren wird. Es gibt ja zahlreiche Ermittlungsstränge, vieles ist noch nicht zur Anklage gebracht. Und da werfen wir ein bisschen einen kleinen Blick drauf. Das wird spannend, hören Sie wieder rein. Julian, danke fürs Gastspiel.
Danke für die Einladung, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.